das stimmt. Bei einer Grippe ist ein zünftiges Dampfbad tatsächlich eine richtig feine Sache. Aber bei Georg, Entschuldigung, Viktor, will am nächsten Tag kein rechtes Wohlbefinden aufkeimen, trotz der eigentlich angenehmen Wärme hier im ziemlich luxuriösen Dampfbad des Gästehauses auf Deer Island. Allein Viktors Durst steigert sich irgendwie immer mehr, was ja aber eigentlich auch natürlich ist an einem Ort wie diesem. Und dann kann unser junger Hacker zudem seine Gesprächspartner St. Clair und Roy Adams immer schlechter erkennen, wobei er sich sicher ist, dass das nicht allein an all dem Dampf in diesem Dampfbad liegen kann. Es ist Donnerstag, 10.14 Uhr a.m.
Ja, wie gesagt, diese Insel hier ist schon wirklich lange im Besitz der Skulls. Es ist ja auch richtig schön bei uns in den Thousand Islands. Früher haben wir hier rauschende Partys veranstaltet für unsere Familien, damit die sich nicht so ausgeschlossen fühlen mussten von unserem kleinen Club.
Kleiner Club? Sie belieben zu scherzen. Sie wissen, Adams, dass ich mich wie Sie sehr gut in der Organisation der Geheimbünde dieser Welt auskenne. Ohne Neid darf ich Ihnen wohl sagen, dass Sie der mächtigsten Gesellschaft der Welt angehören. An die Skulls and Bones reicht nichts und niemand heran.
Tja, mein lieber St. Clair, ich will mich keiner falschen Bescheidenheit hingeben. Unseren beiden Gründern verdanken wir Skulls tatsächlich einige wichtige Verfeinerungen und Besonderheiten in der Organisation eines heute immer noch geheimen Geheimbundes, die den ungemeinen Erfolg unserer Gemeinschaft erst ermöglicht haben.
Was meinen Sie damit, Mr. Adams? Was für Verfeinerungen?
Ah, Viktor. Ich dachte schon, Sie wären uns hier eingeschlafen. Nun, unsere Ordensgründer Russell und Taft brachten die Riten und die Organisation der Skulls aus Deutschland mit. Sie wissen, die Illuminaten und so. Aber sie überlegten auch, was der Fehler der Illuminaten war. Warum die von Adam Weishaupt 1776 in Ingolstadt gegründete Loge insgesamt nur 12 Jahre überleben konnte, trotz des ungeheuren Zulaufs, die seine Illuminaten in dieser doch sehr kurzen Zeit erlebten.
Und was für Schlüsse zogen Russell und Taft aus den Erfahrungen Weishaupts?
Nun, die wichtigste Schlussfolgerung war wohl, die Mitgliedschaft für einen wirklich erfolgreichen Orden muss streng limitiert sein. Solch ein Orden darf unter keinen Umständen für jedermann offen sein. Der Erfolg einer Organisation misst sich nicht in Quantität seiner Mitglieder, sondern in deren Qualität. Deshalb steht am Beginn einer Skulls-Karriere immer eine sehr strenge Auslese. Die Bildung einer Elite eben. Der Haufen muss überschaubar sein, um ihn beherrschen zu können. Je unübersichtlicher das Heer der Mitglieder, desto größer der Nährboden für selbstzerstörerische interne Intrigen.
Das kann ich nur bestätigen. Druiden nennen sich mittlerweile über 3 Millionen Menschen, weltweit. Aber das meiste davon sind gerne große Esoteriker, die sich mit internen Machtspielchen aufreiben. Unsere Druid Society haben wir deshalb auch auf nur noch einige wenige Mitglieder begrenzt.
Da werde ich Sie wohl auf jetzt gut im Auge behalten müssen, falls uns da eine ernstzunehmende Konkurrenz erwächst. Aber stimmt wirklich. Durch eine strenge Limitierung der Mitgliedschaft wuchs das Selbstwertgefühl unserer Mitglieder ins Unermessliche. Die Skulls and Bones, wenn wir mal ehrlich sind, sind heute die einzige echte Geheimorganisation der Welt. Sorry, St. Clair, aber auch was ihr Druiden oder erst recht die Freimaurer so treiben, ist heute hundertfach diskutiert. Wir Skulls and Bones. Mehr als Gerüchte gibt's von uns selbst heute nicht.
Und doch bin ich hier und rede mit Ihnen. Warum eigentlich?
Tja, mein Freund St. Clair sagte mir, als wir das Treffen verabredeten, Sie seien der kleine Bruder des Hackers Tron. Tron ist einer von jenen wenigen Außenstehenden, die tatsächlich hinter unsere Geheimnisse gekommen sind. Schwer vorstellbar. Aber Ihr Bruder hat es geschafft.
Musste er dafür mit seinem Leben bezahlen?
Ich mache keinen Hehl daraus, dass es mich und meine Brüder irgendwie ziemlich beruhigt, ihren Bruder jetzt schweigsam zu wissen. Aber für diesen Tod sind wir nicht verantwortlich.
Für diesen nicht? Für welche dann?
Sie sind hier, mein lieber Viktor, weil Sie die Wahrheit über den Tod von John F. Kennedy erfahren wollen, nicht? Ich bin tatsächlich gewillt, Ihnen diese Wahrheit zu offenbaren. Sagen wir mal, als Tribut an Ihren großen, großen Bruder. Ich denke, ich kann mit Recht behaupten, er hatte die Macht, uns zu vernichten. Durch sein Wissen. Durch seine Gewalt über das, was man die neuen Medien nennt. Und doch hat er unsere Geheimnisse gewahrt. Und sie wohl mit in sein Grab genommen. Es gibt niemanden, der mehr darüber erstaunt war als ich.
So, das heißt, Sie haben JFK ermordet? Nicht die Mafia, nicht die CIA, nicht die Exilkubaner? Warum?
Nun ja, nicht ich selber. Aber dieser Kennedy, wie überhaupt alle Kennedys und Fitzgeralds dieser Welt, haben bis in die Grundfesten hinein das bedroht, wofür ich und meinesgleichen stehen.
Die so segensreiche, alles überlebende anglo-amerikanische Freundschaft.
Naja, es war ja nicht immer Freundschaft. Und der Konflikt, um den es hier geht, reicht ja auch noch viel tiefer. Protestanten gegen Katholiken, Engländer gegen Iren, alter Adel gegen die Neureichen. Es ist der wahrscheinlich ewige Kampf der Herrschaftshäuser dieser Welt, der königlichen Dynastien.
Die Kennedys als königliche Familie Amerikas.
Na, höchstens als Bürgerkönige. Und finden Sie nicht, Victor, dass die Familie längst abgedankt hat? Die wahre königliche Familie ist heute eine andere. Wer stellt denn gerade zum zweiten Mal einen Präsidenten der Vereinigten Staaten und hat die dritte Präsidentengeneration längst bei uns in den Startlöchern? So sehen Dynastien aus, mein Lieber.
Ja, dann war der Mord an JFK doch ein Staatsstreich.
Wenn Sie es so ausdrücken wollen. Das war das letzte Mittel, um das von uns in Generationen aufgebaute Wirtschaftsgefüge in diesem Lande wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das System war damals im Herbst 1963 akut gefährdet.
Aber warum denn? Sie hätten doch einfach die nächste Wahl abwarten können. Wahlmanipulation ist doch bestimmt einfacher und ungefährlicher als der Mord an einem politischen Führer.
Sicher? Der Flächenbrand nach dem Mord, an der, wie alle sagen, Lichtgestalt JFK war und ist verheerend. Es bestand und besteht nach wie vor die Gefahr, dass das System sichtbar wird. Und noch viel schlimmer, den Mob zum Handeln bringt. Revolutionen sind Gift für unsere Kaste. Wenn die Unberührbaren merken, dass sie mehr sind als die Brahmanen, dann haben die Brahmanen ausgedient. Revolutionären Kräften gilt daher unsere größte Aufmerksamkeit. Was den Adel im guten alten Europa zwischen dem 18. und dem Beginn des 20. Jahrhunderts aus dem Herrschaftssattel geschossen hat, ist auch für uns, den wahren Aristokraten der Gegenwart, eine ständige Gefahr. Und doch war die Situation, die JFK damals 1963 geschaffen hatte, noch um ein Vielfaches gefährlicher und zwang zum schnellen und leider auch zum öffentlichen Handeln.
Worum ging's denn? Um Kuba oder diesen verdammten Vietnamkrieg?
Irgendwie schon. Auch. Worum sich unser Freund Roy Adams hier, übrigens selbst auch Nachfahre gleich zweier amerikanischer Präsidenten, so viel Anerkennung muss sein. Um welche Erklärung sich unser Freund Roy also so gerne drücken will, trägt die Nummer 11110. Die Executive Order 111110, unterschrieben von Präsident Kennedy am 4. Juni 1963. Sie war das Todesurteil des guten Mannes. Richtig?
So ein guter Mann war er ja dann doch nicht. Aber ja, St. Clair hat recht. Wegen dieser Executive Order musste JFK weg. Und zwar so schnell wie möglich. Ein weiteres sehr erfolgreiches Projekt der Skulls and Bones Connection.
Was stand denn drin in dieser Executive Order? Was war so gefährlich für Ihre Organisation, dass Sie zu so einem drastischen Mittel greifen mussten?
Kommen Sie nicht selbst drauf, Victor? Wir sprachen doch über die Rockefellers, Morgans, Browns und Harrimans. Wir sprachen auch über Elihu Yale und sein System, wirtschaftliche und politische Macht gezielt zusammenzuführen. Sehen Sie nicht den gemeinsamen Nenner dieser Gleichung? Was ist der Ursprung aller Macht? Hier in der neuen Welt, der alten Welt, in den Tigerstaaten oder am Nordpol? Was ermöglicht die größte Macht überhaupt?
Geld. Der Ursprung aller Macht ist das Geld.
Sehr richtig. Und wir haben uns hier in Amerika eine Institution geschaffen, die wie keine andere in der Welt wirtschaftliche und politische Macht auf der Basis des Geldes in sich vereinigt. Das Federal Reserve System, auch Fed genannt.
Was Sie vielleicht interessieren wird, Victor, die Fed wurde am 23. Dezember 1913 gegründet. Durch die Unterzeichnung eines entsprechenden Kongressbeschlusses.
Ja, die 23. 1913. 19 plus 1 plus 3 gleich 23. Schon eine faszinierende Zahl, oder? Und auch im Dezember, dem 12. Monat des Jahres, stecken irgendwie die 2 und die 3 der 23 drin. Das Datum war wirklich gut gewählt. Und dann kommt so ein dahergelaufener irischer Heißsporn und will dieses schöne System mit einem Federstrich beseitigen. Sein eigener Vater Joseph, selbst ein Banker, hatte Kennedy vorher gewarnt, dass ihm diese Entscheidung ganz unausweichlich das Leben kosten würde.
Was ist denn für Sie so wichtig an der amerikanischen Zentralbank, dass Sie dafür einen Präsidenten ermorden mussten?
Dass es eben keine Zentralbank im eigentlichen Sinne ist. Die FED gründet sich auf insgesamt 12 Privatbanken, die vom Kongress seinerzeit das Recht erhalten haben, Geld herzustellen. In Amerika, der größten Wirtschaftsmacht der Welt, haben eine Handvoll privater Banken tatsächlich die Lizenz zum Gelddrucken. Anschließend verleihen diese Banken das gedruckte und übrigens auch mit ihren Zeichen versehene Geld gegen Zinsen an den amerikanischen Staat für dessen Ausgaben. Und diese Zinsen, die fließen quasi als eine ewige Apanage des amerikanischen Volkes an jene, die den jeweils Regierenden den Vortritt an der Regierungsspitze lassen.
Genau. Und die dafür irgendwie den amerikanischen Traum erst möglich machen. Aber es wird langsam ein bisschen sehr heiß hier drin, finden Sie nicht? Lassen Sie uns abkühlen gehen. Kommen Sie mit, Victor.
Das tut gut.
Ziehen Sie sich die Bademäntel dort am Haken über. Und lassen Sie uns rübergehen zur Bar. Ich sehe, Higgins hat uns kühlen, ungesüßten Eistee bereitgestellt. Wirklich gut. Trinken Sie, Victor, das wird Sie erfrischen. Wenn man so ins Schwitzen kommt wie wir, da muss man seinem Körper möglichst rasch die verlorene Flüssigkeit wieder zuführen.
Gierig greift der kranke Hacker nach dem angebotenen Glas. Er spürt, dass sein Körper kaum mehr Energie hat. Seine letzte Mahlzeit, die hat Georg oder Victor noch auf Glen Castle eingenommen. Seitdem hat der junge Mann keinen Bissen mehr herunterbekommen. Einerseits, so denkt der falsche Victor, wird das seiner bisher eher üppigen Figur sicher sehr gut bekommen. Andererseits, er merkt instinktiv, dass sein Körper eigentlich auf Gefechtsstation sein müsste. Aber nachdem schon sein Sehvermögen immer mehr eingeschränkt ist, nehmen die Ausfallerscheinungen des geschwächten Körpers immer weiter zu.
Oh, boah, ist das kalt. Oh, diese verdammte Grippe. Die steckt mir tief in den Knochen. Mein ganzer Körper zittert. Ich glaube, ich krieg Schüttelfrost. Vielleicht sollte ich doch lieber zurück ins Warme. Oder könnten Sie mir vielleicht einen Arzt hier rausrufen?
Warten Sie noch eine Weile, mein Sohn. Trinken Sie noch etwas. Und tanken Sie erstmal Sauerstoff. Sie werden wenige Orte auf der Welt finden, wo die Luft noch so angenehm rein ist wie hier auf Deer Island. Einen Arzt werden wir sicher wegen so einer simplen Erkältung nicht hier rauslocken können. Wenn Ihr Zustand sich weiter verschlimmern sollte, dann werde ich Higgins bitten, Sie ins Krankenhaus nach Watertown zu bringen. Wissen Sie eigentlich, was Deer heißt? Deer Island?
Deer? Deer? Das ist doch das englische Wort für Rotwild, glaube ich. Auf Deutsch würden wir Hirsch sagen, oder?
Mhm, richtig. Hirsche gibt's hier allerdings schon lange nicht mehr. Ist wohl auch eher ein symbolischer Name. Die Kennedys mögen die Stier sein, die Skulls aber. Wir sind die Deers, die Hirsche.
Darum geht es also auch.
Da geht's darum nicht immer? Wir sind Männer. Was macht uns denn zu Männern? Warum wollen wir Männer die Macht? Zu was hat Ihr JFK denn sein weißes Haus gemacht, dieser geile Bock? Oder dieser andere sogenannte Demokrat, dieser Clinton, der uns mit seinem ausgefuchsten Wahlkampf so kalt erwischt hat? Was trieb der denn in seinem Oral Office, hä? Widerlich.
Aber bitte, Roy. Sie sind doch einer der Hirsche, oder?
Vergleichen Sie mal die edle Hoheit der Brunft eines eleganten Hirsches mit der brutalen animalischen Geilheit eines Stiers. Dann wissen Sie, wo der Unterschied liegt. Erinnern Sie sich an den Hellfire Club von diesem Desmond Fitzgerald. Was haben die aus diesem herrlichsten Akt des Menschseins nur gemacht? Wir Hirsche, das kommt direkt aus dem tugendhaften Rittertum. Das ist wahrer Minnesang, christliche, reine Mythologie. Die Suche nach dem unberührten heiligen Gral, ethische Evolution des natürlichen Triebes. Nicht dessen hemmungsloses Ausleben.
Die Krone der Schöpfung.
Genau! Die edelste und reinste Elite. Eine geläuterte Gemeinschaft.
Reifes Puritanertum.
Höre ich da etwas Spott? Die Puritaner zogen aus, eine bessere Gesellschaft zu gründen. Und als sie die gefunden und geschaffen hatten, kamen die saufenden und hurenden katholischen Iren in Scharen hinterher, um den blitzsauberen amerikanischen Traum zu besudeln. Dabei gehörte das Land uns. Haben Sie sich mal gefragt, St. Clair, warum Amerika Amerika heißt? Aber warum sollten Sie? Sie haben ja genug damit zu schaffen, dass die Schotten früher mal Iren waren. Amerika hat seinen Namen von Amerigo Vespucci, nicht vom Entdecker Christoph Kolumbus. Ist doch seltsam, oder? Vor allem, wenn man bedenkt, dass Amerigo Vespucci im Dienste der Medici stand.
Der damals mächtigsten Bankiersdynastie der alten Welt.
Sie sehen also, Banken haben dieses Land, diesen Kontinent, die gesamte neue Welt erst zu dem gemacht, was es heute ist. Den Medici verdankt die Welt sämtliche Segnungen der Renaissance. Den Skulls and Bones und seinen Clans, aber den gesamten modernen Lifestyle der heutigen westlichen Welt. Aber ich rede mich hier in Rage und vergesse ganz meine Pflichten als Gastgeber. Ja, Victor, trinken Sie noch was. Ich glaube, Ihnen geht's wirklich nicht sehr gut.
Nein, wirklich nicht. Mein Mund ist ganz trocken. Ich muss wirklich was trinken. Ich... Trost. Oh, hier ist ganz schwindelig. Roy, sagen Sie mir, warum offenbaren Sie mir all diese düsteren Geheimnisse? Warum mir, einem unbedeutenden Studenten aus dem unbedeutenden Berlin?
Och, stellen Sie doch nicht Ihr Licht unter den Scheffel. Sie sind der Drachentöter. Sie sollen wenigstens wissen, welchen Drachen Sie hätten töten sollen. Geben Sie mir mal Ihren Arm. Danke. Roy? 5 Minuten noch, denke ich. Sein Puls ist unglaublich hoch. Kurz vorm Kammerflimmern.
Was? Was?
Der rote Drache. Sie erinnern sich? Seine Wahrnehmung ist aber schon arg beeinträchtigt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Zeit mit ihm gehabt. Legen Sie ihn besser auf den Boden.
Wovon reden Sie denn da?
Sie wollten doch den roten Drachen töten. Dafür hat sie doch ihr Freund mit dem albernen Hacker-Akronym ING losgeschickt, oder? Wissen Sie, dass manche den auch Johannes oder Kautes nennen? Hat er Ihnen das nicht erzählt? Wie? Und er hat Sie wohl auch nicht darauf aufmerksam gemacht, dass wir Republikaner hier in Amerika, die wir in so schöner Regelmäßigkeit bei uns den Präsidenten stellen, die Farbe Rot als Parteifarbe haben. Rot! Hören Sie, Viktor! Rot! So rot wie der rote Drache aus der Apokalypse. Dabei sind ganz andere die große Gefahr für das westliche Christentum. Hey, Victor, hey! Noch nicht ohnmächtig werden, noch nicht, Augen auf! Hey! Hey, so ist gut. Sie sollen ja nicht dumm sterben. Ich wollte Ihnen noch so viel sagen, aber die Zeit wird knapp. Also, JFK wird erschossen. Der Großvater vom jetzigen Präsidenten war Geheimdienstler, auch der Vater. Und auch Lyndon B. Johnson, der JFK im Amt beerbte. Er war zwar Demokrat, aber erstaunlich loyal. War vielleicht seine Ausbildung beim Marinenachrichtendienst. Und den verhängnisvollen Fettbeschluss nahm er ja auch noch unmittelbar nach seiner Vereidigung zurück. Fast zu überstürzt, hätte die Leute misstrauisch machen können. Wir belohnten ihn daher mit einer Wiederwahl. Danach musste er aber Nixon Platz machen, der schon JFK hätte besiegen sollen. Wussten Sie, dass der Großvater vom amtierenden Präsidenten der Mentor von Richard Nixon war?
Ich muss den Präsidenten anrufen. Hier ist eine wahnsinnige Verschwörung im Gange.
Sie rufen niemanden mehr an, mein Lieber. Sie werden jetzt sterben. In weniger als einer Minute, stimmt, St. Clair? Es geht los.
Aber...
Grüßen Sie Ihren Bruder, wenn Sie ihn drüben sehen. Der Henker gleicht dem Tod. Der Teufel gleicht dem Tod. Tod gleicht Tod.
Das war's, mein lieber Adams. Der Herzschlag ist zusammengebrochen. Alles in allem keine 5 Minuten. Er ist tot. Das Zeug von ihrem... Was ist der? Ihr Neffe? Diesem Chemiker ist wirklich sehr zuverlässig.
Orale Insulingabe, die die Magensäure übersteht. Bei gleichzeitigem Nahrungsentzug. Kein schöner Tod. Aber eben auch nicht nachzuweisen. Rufen Sie einen Arzt, der den Totenschein ausstellt und die Angehörigen benachrichtigt. Am besten fahren Sie ihm mit dem Boot nach Alexandria entgegen. Vergessen Sie nicht die Leiche. Ich ziehe mich derweil an. Ich habe noch einen Termin in New Haven. Schicken Sie mir Higgins mit dem Boot einfach zurück. Wir sehen uns, Sinclair. Und danke.